Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zur vorletzten Folge Anpfiff 15:30 in diesem Jahr. Wir befinden uns schon mittendrin in der letzten Bundesliga-Woche. Ein Spieltag steht noch aus, doch bevor wir vorausschauen, blicken wir nochmal zurück aufs vergangene Wochenende. Und vorab, bei uns wird keine 12 Minuten am Anfang geschwiegen, denn wir haben heute einiges auf der Tagesordnung. Und ich hoffe mal, dass Fabi und Sören jetzt gut zu hören sind. Grüß euch Jungs, guten Abend.
Ja, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Hallo, liebe Grüße auch aus Meerbusch. Ich dachte, von Sören kommt jetzt noch ein bisschen mehr, weil sonst ist er kaum zu bremsen. Aber vielleicht ist es ja zumindest ein Teilstreik der Unterstützung unseres Podcasts.
Wir können das Thema ja, viele oder alle haben es ja mitbekommen, schon direkt mal aufgreifen. Soweit ich weiß, haben eure beiden Vereine mit Ja gestimmt. Wollen wir mal ein, zwei Sätze über den vermeintlichen Investoreneinstieg sprechen. Wie ist da eure Meinung?
Schwierig, sehr schwierig. Ich glaube, wenn ein potenzieller Investor am Wochenende das ein oder andere Bundesliga-Spiel gesehen hat, dann bietet er vielleicht ein bisschen weniger, weil so attraktiv ist die Bundesliga dann vermeintlich doch nicht. Ich halte davon nichts. Ich bin eher dafür, dass die vermeintlichen Top-Clubs hier ihre Super League gründen und sich dann aus der Bundesliga ausklingen.
Okay. Ja, da muss ich gleich am Anfang sagen, so viel Nonsens gleich am Anfang fällt mir schwer, das wirklich ernsthaft zu beantworten, die Frage. Also zum einen finde ich die Bundesliga so sexy wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, um ehrlich zu sein. In der Art und Weise, wie die ersten 14 Spieltage verlaufen sind. Zum Zweiten ist es dringend notwendig, sich auch Kapital zu beschaffen, weil ich glaube, dass wir über Jahre hinweg dann letztendlich auch viele Dinge ein Stück weit in die Welt hinaustragen können, in der Art und Weise, was für Projekte dahinter stecken. Von daher war es, glaube ich, unausweichlich, dass es dem einen oder anderen Traditionalisten vielleicht ein bisschen im Herz wehtut, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, wenn man sich mit dem ganzen Thema und vielleicht auch mit der Konstellation, wie der europäische Fußball oder der Weltfußball mittlerweile funktioniert, dann ist es tatsächlich unumgänglich, glaube ich, auch so einen Weg einzuschlagen, genau. Und wenn man dann vieles auseinander dividiert, dann soll es ja, wenn es nach dem Plan des DFB geht, auch so sein, dass man immer die Entscheidungsbefugnis immer noch in den eigenen Händen hält. Und von daher glaube ich, dass mehr positive Effekte als tatsächlich negative durch den Deal zustande kommen.
Wird ja immer so der Bogen Richtung Premier League gezogen, war heute auch ein schöner Artikel. Letztendlich ist die Premier League uns so weit voraus, da geht es ja, glaube ich, momentan eher darum, den Abstand nicht noch größer werden zu lassen. Der neue TV-Vertrag von der Premier League 4 Jahre und mal eben 8 Milliarden und die Bundesliga setzt derzeit momentan 1 Milliarde pro Jahr um, also quasi das Doppelte. Also ich glaube, da brauchen wir uns auch in den nächsten Jahren keine Hoffnung machen, dass wir da nur annähernd drankommen. Ne?
Ja, aber wir dürfen ja. Ich glaube, die Premier League, klar, ist das Vorbild und es ist die beste Liga der Welt. Trotzdem hat die Bundesliga viele, viele Sachen, die sie bieten kann im Vergleich zu den anderen Top-Ligen in Europa, wo ich sage, du musst dich vor niemandem verstecken. Also was ist die Alternative? Zu sagen, nein, wir wollen nicht und lassen uns irgendwann mal vom Rest in Europa abhängen? Weiß ich nicht.
Eine andere Alternative hat man, glaube ich, gar nicht so.
Ja, aber warum sollen wir uns denn mit der Premier League vergleichen? Das, ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, man orientiert sich an den Einnahmen, die die Premier League schafft. Ich glaube, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, da sind Mannschaften, die ein unglaubliches Renommee haben, die haben wir in der Bundesliga nicht. Und das ist eine andere Qualität. Von daher würde ich eher das, was wir haben, nach vorne stellen und diese unglaublich viele
Und
Traditionsvereine.
gerade eben meintest du noch, dass es im Grunde genommen eine wertlose Liga ist und am besten sollten die
Das habe
Großen
das nee
rausgehen.
nee nee das habe ich nicht gesagt, dass sie wertlos
Du
ist.
meintest,
Ich
die
glaube, es
Top-Clubs sollen ihre Super League gründen, aber dann frage ich dich ganz ehrlich, dann spielst du mit dem VfL Bochum in der Liga ohne Dortmund, ohne Bayern, ohne Leverkusen.
und dann
Was
hört
ist
schon
das für
auf, ja.
ein, ja,
Dann hört schon auf. Ja,
würde ich gar
dann
nicht sagen,
sagen
weil
wir.
die Leipziger haben sich meines Erachtens auch
Ja,
fürs
gut, Leipzig.
Achtelfinale qualifiziert. Ja, gut, dann sind schon mal vier weniger und dann spielst du halt letztendlich, ja, und ich glaube tatsächlich, wenn du viele Fans fragst, wie viele Spiele im Jahr wirklich das Besondere in einem auslösen, dann sind es nun mal, wenn die Bayern kommen, wenn die Dortmunder kommen, wenn die großen Clubs kommen. Also, ich weiß nicht, was das für ein Ansatz sein soll, den du da pflegst, um ehrlich zu sein. Aber gut. Zwei verschiedene Meinungen. Tobi enthält sich wie die Schweiz.
Nein, also ich bin auch ein, ja, was heißt großer, also schon ein Befürworter von solchen, wie sagt man, ja, Aktionen. Also das muss man vorantreiben. Stillstand ist ja quasi auch immer gleich Rückschritt. Also ich glaube schon, dass man da offen für alles sein muss, über alles sich Gedanken machen muss, sich anhören sollte. Und ja, unterm Strich werden da wahrscheinlich die meisten eher positive Sachen von rausziehen. Gerade der finanzielle Aspekt, ne? Ich meine, gucken wir in die Liga, wie viele Vereine da momentan, denen das Wasser bis zum Hals steht, wo ja kurz vor knapp immer noch ein Spieler verkauft werden muss, um irgendwie irgendeine Lizenz zu bekommen. Und das vergessen ja viele Fans auch immer, ne? Und wenn man da schon
Ja.
ein bisschen mehr Geld auf hohen Kante hat, ist da, glaube ich, auch nicht so verkehrt, oder?
Ach, aber ein Spieler, der beim FC Augsburg unter Vertrag steht und ein Angebot von Dortmund kommt, wird, auch wenn Augsburg ihm das gleiche Geld gibt, immer zum BVB wechseln. Also ich glaube, viel Geld, davon profitieren nur die Top-Teams. Und die kleinen Vereine, die Spieler ausbilden, die werden die Spieler immer abgeben müssen, selbst wenn sie noch so viel Geld haben. Also ich glaube, wenn, dann profitieren nur die zwei, drei Top-Teams der Bundesliga davon und der Rest ja, hat da nicht viel von.
Ja, aber das ist reines Nonsens-Denken, weil was hat denn der FC Bayern davon, wenn er jetzt 30 Millionen mehr bekommt im Jahr?
Ja, dann kann er sich doch noch besser mit dem Premier League vergleichen, noch mehr in der Champions League für Furore
Ja,
sorgen
aber
und
dann sind wir
der.
doch bei dem Punkt, den der Tobi gerade angesprochen hat. Wenn du jetzt einem VfL Bochum auf einmal mehr Mittel zur Verfügung stellst, dann hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten, sich
Aber dann werden
qualitativ
wir immer,
auch zu
ja,
verbessern.
dann werden wir immer noch nicht um die Champions League Plätze spielen, dann werden wir immer noch nicht deutscher Meister werden. Also ich glaube,
Aber die Liga wird
das
doch in
selbst
Summe
da.
qualitativ besser. Ich meine, es geht doch gar nicht darum, dass jetzt auf einmal Mainz 05 um den deutschen Meistertitel mitspielt. Das wird nicht passieren. Dafür ist der Abstand jetzt schon zu groß. Und wenn dieser Deal nicht zustande kommt, dann werden die Großen auf eigene Art und Weise, wenn sie sich irgendwann mal selbst vermarkten würden, dürften, ja, dann kannst du es gar nicht mehr aufhalten. Dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr antreten. Und jetzt ist es tatsächlich auch eine Entscheidung, wo die großen Clubs auch mit im gleichen Boot sitzen und eben ja dafür sorgen wird, dass qualitativ einfach mehr Mittel zur Verfügung stehen, um auch die Liga besser zu machen. Also ich verstehe nicht, warum das alles so schlimm oder kritisch gesehen wird, tatsächlich.
Und dass das unaufgänglich ist, was du gerade sagtest, Fabi, dass die Vermarktung der eigenen, dass die Vereine sich dann selbst vermarkten. Ich meine, das haben wir ja schon in der einen oder anderen Liga, ne? Und ich glaube, das werden wir in unserem Leben in den nächsten 15 Jahren mit Sicherheit auch noch alles miterleben, ne?
Also nicht in den nächsten 20 Jahren, wenn der Deal in trockenen Tüchern ist.
Ja, die ersten Gespräche sollen ja, glaube ich, jetzt schon vor Weihnachten mit den ersten potenziellen ja, Anbietern geführt werden. Mal schauen, was dabei am Ende rauskommt. Aber
Aber wie
interessant.
gesagt, Sir, du hast jetzt immer noch nicht gesagt, was dich an dem Deal eigentlich stört. Dass es Anteile gibt, die an jemanden anderen abgetreten werden, an einem
Ja.
Private Equity Unternehmen. Und
Ja.
warum?
Ja, weil ich glaube, der Fußball, und das wird euch dann wahrscheinlich diese Aussage schockieren, aber der Fußball, glaube ich, sollte seine Bodenständigkeit nicht verlieren und immer dieses Vergleich mit anderen Liga und noch besser, noch mehr vermarkten und noch mehr Spiele vielleicht ins Ausland übertragen. Ich glaube, wenn hier irgendwie, gut, mittlerweile ist es ja eh so, die Fans, die vielleicht nur auf dem Stehplatz sind, die sind eh nicht mehr gern gesehen, sondern die Kohle mitbringen. Und von daher, klar, der Fußball wandelt sich. Ich habe da so meine Schwierigkeiten mit. Aber scheinbar ist es so, dass es mehr und mehr Anklang findet.
Auf der einen Seite Stück weit beklagst dich, dass vielleicht hin und wieder mal das Niveau nicht gut genug ist der Bundesliga.
Dann hast du die Möglichkeit, das kann man ja trotzdem sagen. Das kann man ja trotzdem sagen.
Und,
also das
und ich kann dir nur sagen, zum Beispiel, wenn man es realitätsnah versucht zu betrachten, dann hat sich in Deutschland schon lange der Fußball auch als Business etabliert. Und all die Vereine, die sich sonst immer als, wie sagt man da, als Messias der Traditionalisten hinstellen, für die ist es in einer gewissen Hinsicht genauso ein Business. Und du kannst jetzt St. Pauli nehmen, die auf einmal letztendlich dann doch wieder auf einen Sponsoring-Deal mit Puma, glaube ich, eingehen, was über Jahre hinweg überhaupt nicht denkbar. Die müssen alle ihr Geld machen. Und Fußball ist ein Business, jetzt schon. Und es wird auch immer ein Business sein. Und deswegen kann man sich auch, glaube ich, nicht komplett dagegen verschließen oder die Türe zumachen und dann einfach gucken, wie der Rest an dir vorbeizieht. Und tatsächlich ist es mir auch lieber, wenn ich am Samstagnachmittag vorm Fernseher sitze und Bundesliga gucke, dass da ein gewisses Niveau auch über dem Fernseher oder über dem Fernsehbildschirm läuft. Weil sonst schaue ich irgendwann dann halt einfach auch vielleicht unbewusst weniger deutschen Fußball und schalte dann lieber um nach England. Und das machen wir ja jetzt schon. Ab und zu mal ganz gerne, würde ich behaupten. Und du schaust dir auch vielleicht ein Top-Spiel in der Premier League an, oder nicht?
Ehrlich gesagt nicht mehr. Ich muss sagen, mittlerweile schaue ich mir auch wirklich nur die Spiele vom VfL Bochum an und öffne mich da gar nicht mehr so dem ganzen Angebot.
Ja, und ich kann dir nur sagen, wenn ich die Möglichkeit hätte, beispielsweise jede zweite Woche Lionel Messi im Stadion zu sehen, ich fände das genial in Deutschland, in der Bundesliga. Ich finde es sensationell, dass wir Spieler haben, Harry Kane, Grimaldo von Leverkusen, wie sie alle heißen, dass wir solche Stars in der Bundesliga haben. Deswegen schalte ich den Fernseher an. Und wenn durch diesen Deal auch die kleineren Vereine letztendlich sich qualitativ nochmal mehr verstärken können, auch in der Spitze, dann glaube ich, tut es dem Niveau gut und wird dazu beiführen oder wird dazu führen, dass ich vielleicht noch mehr schaue, als ich es jetzt vielleicht tue. Also, wie gesagt, aber am Ende des Tages sind es zwei Meinungen und wie wahrscheinlich überall heute in den deutschen Büros oder Telefonaten unter Freunden wird es unterschiedliche Meinungen geben, die man respektieren muss.
Genau, richtig.
Meinung. Sir, ich respektiere hiermit auch deine Meinung.
Frohe Weihnachten. So, und dann hatten wir ja auch noch den 15. Spieltag. Freitagabend, Borussia Park, Auftakt. Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Am Ende war es eine Punkteteilung. Ein ziemlich abwechslungsreiches Spiel, in dem die Bremer ja endlich ihren zweiten Auswärtspunkt in dieser Saison geholt haben. Muss man sich auch erstmal vorstellen. 10 Auswärtsspiele, nur 2 Punkte geholt. Ja, gehen früh in Führung, dann kommt die Borussia durch einen Doppelschlag von Rocco Reitz zurück, führen zu dem Zeitpunkt, lassen sich dann hinterher mal wieder eine Führung noch am Ende aus der Hand nehmen und am Ende trennen sich beide 2-2. Die letzte Viertelstunde sind beide Mannschaften nicht mehr so wirklich ins Risiko gegangen, sind dann beide hinterher mit dem Punkt doch ganz zufrieden gewesen und die Gladbacher sind jetzt insgesamt schon 12 Spiele am Stück gegen die Bremer ungeschlagen zu Hause. Glaube ich auch eine ganz schöne Bilanz. Unterm Strich ein Punkt, mit dem beide leben können, oder?
Ja, und wenn man es vielleicht aus Bremer Sicht so ein bisschen hindrehen möchte, ist es, glaube ich, ein Punkt, mit dem man sehr, sehr gut leben kann. Es war ein gutes Auswärtsspiel für schwächelnde Bremer. Gerade mit Blick auf die Tabelle jetzt mittlerweile 5 Punkte auf Platz 16. Also mit dem Punkt, glaube ich, kann man gerade an der Weser sehr, sehr gut leben.
Und Fabi, die Gladbacher bestätigen so den Trend der letzten Wochen, oder?
Nee, ich glaube einfach zu wenig. Also ich weiß nicht, ob dein Trend jetzt, ob das eher positiver Trend oder negativer Trend gemeint war.
Ist diese Achterbahnfahrt.
Ach so, ja, okay. Dann stimme ich dir mit überein mit deiner Einschätzung, weil ich finde einfach, in einem Heimspiel gegen Werder Bremen muss für eine Gladbacher Mannschaft in so einer Situation, in der sie sich befindet, auch 3 Punkte am Ende rausspringen. Zumal du dann auch ein Stück weit während des Spiels, was sehr, sehr ausgeglichen war im Übrigen, meiner Meinung nach, dir ein Momentum geschaffen hast mit dem Doppelschlag, dann in Führung warst. Und dann hätte ich eigentlich gedacht, dass die Mannschaft mittlerweile so weit ist, dass sie sowas dann auch in ein Stück oder ein Stück weit souverän über die Ziellinie bringt. Und das war dann in dem Sinne, ja, leider nicht der Fall aus Gladbacher Sicht, muss man sagen, weil die Bremer tatsächlich überraschenderweise einen ziemlich engagierten, guten Auswärtsauftritt hingelegt haben, an dem es, glaube ich, nichts zu mäkeln gibt.
Ja, beide Mannschaften hatten da so ihre guten Phasen im Spiel. Und aber wie du schon sagtest, 2-1 dann zu Hause geführt, dann kriegst du eine Viertelstunde vor Schluss dann ja auch relativ unglücklich dann, ja, Nikolas kriegt den Ball da nicht richtig zugepackt. Ja, fängt ja an das 2-2 durch Duxch. Ist natürlich mega unglücklich. Aber gut, Spiel war sehr, sehr, konnte man sich gut angucken für einen Freitagabend. Da hast du, glaube ich, die letzten Wochen auch schon deutlich schlechtere Spiele an einem Freitagabend gesehen.
Das stimmt, ja, das kann man so auf jeden Fall unterstreichen.
Ja, genau. Und jetzt kommt ja noch die englische Woche. Da haben die Gladbacher dann müssen nach Frankfurt und die
Warum nennt man
Bremer.
das eigentlich englische Woche?
Bitte?
Warum nennt man das eigentlich englische Woche?
So, wir haben jetzt doch bestimmt noch 40, 45 Minuten, Fabi. Da kriegen wir doch bestimmt bis Ende der Folge noch.
Ich weiß es wirklich nicht.
Ich auch nicht. Hat sich irgendwann
Ja.
mal so etabliert, ne?
Ja, bist du noch da? Hallo?
Sören Gubel schon?
Ich weiß es schon, ich weiß es schon, ja.
Ja, dann sag's
Die
doch.
Bezeichnung wurde gewählt, da besonders die Vereine im englischen Profifußball sehr oft mehrmals in einer Woche spielen mussten. Ein Brauch, der aus dem Cricket übernommen wurde.
Okay. Guck mal, jetzt haben wir wieder allen was beigebracht, inklusive uns selbst.
Und das an einem Montagabend. Herrlich. Guck mal.
Cricket. Unglaublich. Jetzt haben wir
So.
uns wieder, jetzt haben wir den roten Faden verloren, oder?
Nee, der Faden ist noch
Sind wir
da,
beim
aber
Gewinner des Spieltags schon?
so schnell kommst du mir nicht davon heute,
Ach
aber
so, okay.
Fabi, was hältst du denn davon, wenn du das Topspiel des Samstagnachmittags mal so ein bisschen versuchst aufzurollen? Darmstadt gegen Wolfsburg.
Oh.
Also,
Boah.
ja?
Also auf jeden Fall muss man sagen, ich glaube, dass Kovac mit dem 1:0-Sieg auf jeden Fall nochmal kurzfristig seinen Kopf aus der Schlinge ziehen konnte. Glaube ich, es war ein Auftritt. Boah. Ehrlicherweise, was will man zu dem Spiel großartig sagen? Also auf jeden Fall, eins muss man festhalten, es war mit Abstand das schlechteste Spiel des Samstagnachmittags. Die zweite Halbzeit war dann leicht besser beziehungsweise einfacher anzuschauen. Ich glaube, da stimmt er mir auch überein. Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn gefühlt der beste Mann auf dem Platz der Schiedsrichter war. Ja, also wie gesagt, ich finde relativ wenig Gutes tatsächlich bei dem Spiel. Und am Ende des Tages muss man ehrlicherweise auch sagen, dass, glaube ich, oder Darmstadt ein Stück weit auch die letzten Wochen viel Körner gelassen hat und die Wolfsburger dann ja in Unterzahl glücklich sozusagen den Siegtreffer erzielt haben. Und mehr gibt es da, glaube ich, zu dem Spiel auch, glaube ich, nicht viel zu sagen, oder?
Im
Oder habe ich
siebten
was vergessen? Ich glaube nicht, oder?
im siebten Anlauf hat es dann endlich mal geklappt, dass die Wolfsburger mal wieder 3 Punkte auswärts geholt haben. Und ja, du hast den Platzverweis angesprochen, 60 Minuten in Unterzahl gespielt. Ja, und am Ende glücklich, ja, mit einem Nadelstich dann doch noch das Tor gemacht. Und die Darmstädter, ja, jetzt 3 Spiele am Stück, keinen Dreier mehr geholt. Und ja, müssen sich, glaube ich, so ein bisschen vorwerfen, dass sie nicht vielleicht ins letzte Risiko reingegangen sind. Bis zum 16er, letzte Drittel, relativ gut eigentlich nach vorne gekommen, aber ja, dann nicht wirklich keine Durchschlagskraft gehabt, ne?
Er ist halt dann einfach auch manchmal vielleicht dann in so einem Spiel, auch wenn es dann der VfL Wolfsburg ist, der ein bisschen taumelnd durch die Liga läuft, aber halt qualitativ auch nicht reicht für die Bundesliga.
Aber es wären auf jeden Fall ungemütliche Weihnachtstage geworden für Niko Kovac. Da hat es ja schon recht, was er sagt. Das ist also das Spiel. Und jetzt kommen ja unter der Woche die
Das
Bayern dann nach
leichteste
Wolfsburg.
Spiel des Jahres
Das
hier.
Leichteste, genau. Aber die Wolfsburger haben ja dieses Jahr schon gezeigt, dass sie auch mal eine Top-Mannschaft schlagen können. Oder auch zweimal, ne? Immer für eine Überraschung
Ja,
gut.
auf jeden Fall. Niko Kovac hat ja direkt nach dem Spiel gesagt, also das sind ist ein Spiel, da erwartest du keine Punkte. Und Fabi hat es auch gesagt, das ist das leichteste Spiel. Kannst du nur überraschen.
Vielleicht auch noch ganz interessant noch für uns als Abwehrspieler, Fabi, Lacroix, jetzt für die letzten 5 Platzverweise in Folge beim VfL Wolfsburg verantwortlich gewesen. 800 Tage,
Ja.
5-mal vom Platz geflogen, also das ist schon nicht ohne, ne? Dreimal rot, zweimal gelb-rot. Ja,
Ja,
war,
das musst du erstmal hinbekommen.
ne? Also
Erinnert ein Stück weit an, wie hieß der, Mike Franz?
Mike Franz, ja.
Ja. Wobei der hat ja immer meistens ja immer nur die gelben Karten am Fließband kassiert, oder?
Ja, das kann sein, aber für die meisten Notbremsen und Platzverweise war doch sonst auch immer Jens Nowotny, glaube ich,
Ja gut, wenn er so
prädestiniert,
langsam
ne?
war.
Ja, genau. Gut, dann lass uns mit einem ja, ähnlich ja, überschaubaren Spiel weitermachen, dann haben wir die direkt hinter uns. Die Mainzer Söhren verlieren mal wieder zu Hause gegen Heidenheim mit 1:0. Ja, warten jetzt seit 5 Spielen auf 3 Punkte die Mainzer. Trotz drückender Überlegenheit eigentlich das komplette Spiel über. Mit 1:0 vom Platz gegangen, als Verlierer vom Platz gegangen.
Ja, das glaube ich, muss man sich unterm Strich vorwerfen lassen. Man die Torchance, die man hatte, nicht genutzt hat. Klar, du bist relativ früh in den Rückstand geraten, aber danach hattest du so viele Chancen, den Ausgleich, wenn nicht sogar mehr, zu erzielen. Ja, ist vielleicht dann eben auch jetzt die Chance nicht genutzt worden von Jan Sievert, dauerhaft Mainz-Trainer zu bleiben. Das sind Spiele, die du gewinnen musst, gerade wenn du da unten drin stehst. Und mit dem Chancenplus, ja, kannst du dich eigentlich nur fragen, wie du ja mal wieder verloren hast. Und für Heidenheim, glaube ich, ganz, ganz wichtige 3 Punkte, wissen sicherlich auch nicht, wie sie dazu gekommen sind, weil ich glaube, das war kein guter Auftritt von Heidenheim, aber es reichte dann eben trotzdem für 3 Punkte.
Ja, erster Auswärtssieg in der jungen Vereinsgeschichte, Fabi, mal wieder nach dem Standard, wie in den letzten Wochen auch schon. Und Sören hat es angesprochen, ganz wichtiger Sieg, schon jetzt im Abstiegskampf schon 6, 7 Punkte, glaube ich, da auf Platz 17 zwischen
Sieben,
sich,
ja.
7 zwischen sich gebracht. Das ist schon ein Brett für einen Aufsteiger, oder?
Ja, das ist ein Monstersieg, war das am Wochenende, egal wie der zustande kam. Verdient war es nicht. Die Mainzer waren die klar bessere Mannschaft. Ehrlicherweise haben wir das jetzt, glaube ich, auch ein paar Mal in dieser Saison auch schon gesagt. Interessiert niemanden mehr, wenn du am Sonntag oder am Montag auf die Tabelle guckst und du siehst die Heidenheimer jetzt mittlerweile bei 17 Punkten. Und ich glaube, jetzt sind wir uns ausnahmsweise mal alle drei einig, wenn du die eine oder andere Mannschaft anschaust, die hinter den Heidenheimern steht, dass man sich fast sogar sicher sein kann, nach den ersten 15 Auftritten, dass sie eine sehr, sehr gute Chance haben werden, die Liga zu halten. Und an sich glaube ich, bei den Heidenheimern geht es nie darum, ob sie ein schönes, tolles Spiel abliefern, sondern nur um die Punkte. Und die 3 Punkte sind Entschädigung für alles, was vielleicht fußballerisch nicht so gut geklappt hat. Und den Mainzern muss man ganz klar den Vorwurf machen, dass sie, glaube ich, wenig damit anfangen konnten, mit ihrer Dominanz und vor allem auch mit den vielen Spielanteilen bzw. Ballbesitz. Und dafür kam einfach viel zu wenig am Ende des Tages auch raus. Und es war dann teilweise oder phasenweise im Spiel sehr, sehr ungefährlich.
Hatten ja die letzten Wochen zumindest die Verteidigung wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht und auch die letzten 2 Spiele kein Gegentor kassiert. Ja, aber jetzt seit 5 Spielen erst ein Tor selbst geschossen. Also da drückt der Schuh, glaube ich, auch sehr weit vorne. Die Mainzer kennen die Situation, war, glaube ich, vor 2 Jahren, ne, wo sie dann in der Rückrunde so eine riesen Aufholjagd hingelegt hatten und dann doch noch drin geblieben sind. Ob das dieses Jahr so einfach wird, puh, ich bin da noch nicht so wirklich von überzeugt. lassen wir uns mal überraschen. Aber so, dann kommen wir doch zu positiven Dingen am Samstagnachmittag. Der VfL Bochum gewinnt eine Kastropa im Kellerduell deutlich und auch hochverdient mit 13-0 gegen Union Berlin und bringt zwischen sich und Union jetzt auch schon 6 Punkte.
Ja, es war ein super Spiel. Für mich natürlich das Beste an diesem Wochenende, muss ich wirklich sagen, von Minute 1.
Weil du das, das war das Einzige, was du anguckt hast.
Das würde ich jetzt so nicht bestätigen, aber...
hast du gerade eben vorher noch erzählt?
Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was ich vorher erzählt habe. Nein, es war ein wirklich klasse Auftritt vom VfL Bochum. Es knüpfte an die letzten Wochen, wo ja nach der Systemumstellung, wo der VfL auch wirklich stabiler aufgetreten ist und jetzt gegen Union Berlin ja schon in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft war, dann kurz vor der Halbzeit das 1-0. Und auch in der zweiten Halbzeit war der VfL die bessere Mannschaft. Von Union kam ja eigentlich fast gar nichts. Und das war, klar, Blick auf Tabelle, sehr wichtiger Sieg, aber auch was das Spielerische betrifft, das hat richtig Spaß gemacht anzuschauen. Ja, es war, glaube ich, für jeden VfL-Fan ein sehr, sehr gelungenes Wochenende.
Ja, Bielitzer hatte vor dem Spiel schon gefordert, die Art und Weise vom VfL Bochum ja, sich anzupassen und darauf einzugehen. Ja, und am Ende hat er dann gesagt, wir waren nicht auf Augenhöhe und das unterstreichen, glaube ich, die kompletten 90 Minuten. Ne?
Ja.
Also defensiv der VfL auch sehr, sehr stabil, so gut wie nichts Gefährliches zugelassen und ja, ähnlich wie die letzten 2 Jahre auch, hauptsächlich wird zu Hause gepunktet. Ne? Festung Kastropa.
Ja, aber ich denke mal, wenn du ein kleiner Verein bist in der Bundesliga, das sagen wir jede Woche, du musst die Punkte zu Hause holen. Es ist eine besondere Atmosphäre, das ist ein Neues. Und wenn ja, es einfach klickt zwischen Fans und Mannschaft, dann ist es einfach perfekt. Und es ist der perfekte Kastropper Straßenfußball, den man vor der Saison auch sehen will und bei jedem Spiel sehen will. Und an dem Nachmittag war es ja, ein perfekter Tag.
Fabi, die Unioner ja letztes Wochenende hatten mal gedacht, dass sie vielleicht so ein bisschen den Turnaround kriegen nach dem Sieg gegen die Gladbacher. Aber dann noch ein guter Auftritt eigentlich auch gegen die BC-Mannschaft von Real unter der Woche. Aber dann sofort wieder Rückfall in alte Zeiten.
Oh, ich wollte eigentlich gar nichts mehr zu dem Spiel sagen, weil es ja schon sehr gut zusammengefasst war. Und ich glaube, Bielica ist jetzt auch auf dem Boden der Tatsachen oder in der Realität gelandet und sieht, dass er ja, mit diesem zusammengewürfelten Haufen letztendlich viel, viel Arbeit vor sich hat in der Winterpause. Ich fand teilweise natürlich auch von dem einen oder anderen tatsächlich eine desolate Leistung, um ehrlich zu sein, vor allem in der Viererkette. Ja, fast würde ich sogar von Totalausfall bei dem einen oder anderen sprechen. Und von daher steht viel Arbeit letztendlich vor den Unionern, um wirklich am Ende des Tages auch ins gesicherte Mittelfeld letztendlich vorzurücken. Aber es wird ein schwerer Weg, definitiv.
Ja, einen schweren Weg. Von Spiel zu Spiel hat auch Borussia Dortmund, ja, die zwei Gesichter des BVB, die Achterbahnfahrt der letzten Wochen, ja, nimmt am Wochenende ihren nächsten Höhepunkt. Ja, die Dortmunder sind jetzt insgesamt schon, ja, warten schon seit 5 Pflichtspielen auf 3 Punkte. Und 1-1 in Augsburg. Edin Terzic hatte unter der Woche noch gesagt, es sind ganz wichtige Spiele, wo wir auf jeden Fall zeigen wollen, zu was wir in der Lage sind und wollen nach Möglichkeit auch alle gewinnen. Ja, guter Auftritt gegen PSG unter der Woche. Und jetzt am Wochenende, was halten wir von dem Spiel? Chancen waren da, um zu gewinnen, aber auch kein sattelfester Auftritt eigentlich.
Ja, und die Chancen waren da, das Spiel auch zu verlieren. Also ich glaube, das war ja kein guter Auftritt vom BVB. Klar, der FCA hat es wirklich herausragend gemacht. Alles reingeworfen. Wir machen ohnehin im Moment einen sehr, sehr guten Job. Also das Spiel hätte sicherlich auch 3-3 ausgehen können. BVB muss sich sicherlich auch vorwerfen lassen in den entscheidenden Momenten. Sie hatten gerade in der ersten Halbzeit, fand ich, schon die Möglichkeit, auch vielleicht 1-0 oder 2-0 in Führung zu gehen. Dann, klar, geht das Spiel anders aus. Aber im Moment fehlt einfach, ja, auch diese Leistung, so ein Spiel über die Bühne zu kriegen. Und das muss man sicherlich dem BVB dann auch unterm Strich vorwerfen.
Die Augsburger wollten von vornherein den Gegner unter Druck setzen und ich glaube, das hat man gerade die ersten 20 Minuten, Fabi, extrem gesehen. Da hatten die Dortmunder auch wieder erhebliche Probleme mit dem hohen Anlaufen der Augsburger und mit dem schnellen Umschaltspiel, oder? Wo dann auch
Der
das eins,
Schiedsrichter war schuld.
wie immer, wie so häufig.
Also ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, jetzt die Dortmunder so gut wegkommen zu lassen, um ehrlich zu sein. Und das kommt nicht oft vor oder kam bisher in all der Zeit, in der wir den Podcast ja aufnehmen, dass die Dortmunder von mir kritisiert werden. Aber für mich ist es, um ehrlich zu sein, einfach ein Auswärtsspiel, was du gewinnen musst. Und was ich aber auch dazu sagen muss, es war ein super Fußballspiel. Oder ein sehr gutes Fußballspiel, so muss man sagen. Es war wirklich ja, sehr gut anzuschauen. Es war chancenreich auf beiden Seiten. Zum Ende hin hatte der BVB nochmal die ein oder andere größere Chance auch. Unterm Strich ein gerechtes Unentschieden, weil auch die Augsburger einen sehr guten Heimauftritt hingelegt haben. Was ich viel mehr vermisse, ist tatsächlich bei den Dortmundern ein Stück weit einfach eine gewisse Dominanz. Mir kommt es auch manchmal so vor, dass vielleicht in der einen oder anderen Situation ein Stück weit auch die Überzeugung fehlt, dass man die entsprechende Qualität hat, so ein Spiel dann auch einfach mal zu dominieren über 90 Minuten. Und am Ende des Tages, wenn ich jetzt nach 15 Spieltagen auf die Tabelle gucke, glaube ich, ist es einfach so, dass man feststellen muss, dass vielleicht die Mannschaft im Moment das Maximale liefert, was sie zum Leisten imstande ist. Was sehr, sehr enttäuschend ist im Verhältnis zu den Ansprüchen, die der ganze Club eigentlich auch hat.
Aber
Darf ich das so sagen?
ja, das belegen jetzt hier auch Zahlen. Sieben Spiele, letzten sieben Spiele, 6 Punkte von möglichen 21. Das sind Zahlen, da spielst du im unteren Tabellenmittelfeld mit, oder? Da spielst du
Ja
mit
gut,
Plätzen
schau
10 bis 12.
auf die Tabelle. Mit der Meisterschaft hast du so wenig im Moment zu tun wie, jetzt kann sich jeder
Wie lange nicht mehr,
Zuschauer
ne?
irgendwas ausdenken. Ja, aber es sind nun mal 13 Punkte nach 15 Spieltagen. Das ist schon brutal, würde ich sagen, für die Ansprüche, die der ganze Verein hat. Und auf der anderen Seite vielleicht einfach auch die Realität dessen, was der Kader, wie gesagt, zu leisten imstande ist. Und es ist enttäuschend. Auf ganzer Linie. Und dafür gibt es auch hoffentlich viele, viele Gründe, die die Verantwortlichen in der Winterpause finden und entsprechendes tun werden, um dem Ganzen entgegenzusteuern.
Trainer, Sören, Diskussion?
Boah, ehrlich, gute Frage. Ich bleibe dabei, das, was ich auch schon in den letzten Wochen gesagt habe. Ich glaube, man hat im Sommer einiges verkehrt gemacht, gerade auch was Kaderzusammenstellung betrifft. Ja, es ist natürlich dann auch Trainer, aber ich glaube, dass auch die Verantwortlichen im Hintergrund dann Schuld haben, Sebastian Kehl, Aki Watzke, schon, ja, nicht nur ein Jahr, ich glaube schon 2, 3 Jahre fragt man sich immer, wo, was sie mit dem Geld, was sie ja dann auch im Sommer immer einnehmen oder eingenommen haben, eigentlich anstellen. Das haben sie im Sommer, glaube ich, auch wieder nicht gut gelöst. Und ich glaube, da sind alle Beteiligten im Boot und müssen sich da ja, den Fehler ankreiden lassen. Ja, beim BVB ist eigentlich mehr drin und die Saison ist klar hinter den Erwartungen und das ist eigentlich nicht das, was ja für die Bundesliga dann eben auch gut ist. BVB mit so wenig Punkten, so einer schwachen Leistung, zu wenig.
Gut, eine Mannschaft, die von dem
Ja, komm
Punkt.
mal schneller, ich kann es kaum erwarten, über Bayern zu reden heute. Komm.
Ja, okay, tut mir leid, da haben wir noch ein paar Spiele zwischen, Fabi. Du hast auch noch genug Gesprächszeit, hast du noch, hör mal. Ich habe die Uhr mitlaufen lassen. Eine Mannschaft, die
Ja,
vom
leider.
Unentschieden der Dortmunder profitiert hat, waren am Samstagabend die Leipziger. Die Leipziger, die schon 4 Punkte mehr haben als letztes Jahr zu dem Zeitpunkt. Zeigt, glaube ich, auch wieder, wie eng da oben alles zusammen ist dieses Jahr und wie viele Mannschaften da überperformen. Ja, aber eine Geschichte bei dem Spiel hat eigentlich nur Emil Forsberg geschrieben, oder? Im letzten Spiel als Joker eingewechselt und ja, der Mann, der eigentlich das Spiel ja, auf die Seite von RB gelenkt hat am Ende.
Ja, absolute Identifikationsfigur, super Typ, alles miterlebt mit Leipzig und wird er sicherlich jetzt noch weiter im RB-Kosmos seine Fußballschuhe schnüren. Aber klar, das ist eine super Geschichte, Geschichten, die dann eben der Fußball auch schreibt und sicherlich ein positiver Abschluss für ihn.
Fabi, die Leipziger Hausaufgaben gemacht, die TSG ein gutes Spiel abgeliefert und am Ende durch ja, zwei Unachtsamkeiten und einen Konter, ja, dann das Spiel ja, unglücklich verloren. War mehr drin?
Ja,
Oder.
also unglücklich. Also es war schon die bessere Mannschaft und spielbestimmende Mannschaft waren schon die Leipziger. Und jetzt von einem unglücklich verlorenen Spiel zu sprechen, ist, glaube ich, jetzt ein bisschen des Guten zu viel. Es war ein verdienter Sieg für die Leipziger, 3-1, Forsberg unter Tränen verabschiedet und zum nächsten Spiel.
Da
Nein,
ist
Spaß.
jemand richtig heiß.
Nein, Spaß, aber wie lange war Forsberg
Neun
bei
Jahre.
Leipzig? 9 Jahre? Okay. Ja, klar, muss ehrlicherweise auch sagen, ich habe das erst dann letzte Woche das erste Mal so richtig mitbekommen, dass es wirklich auch konkret wird, dass er wechselt nach New York. Wenn ich mir sein Profil anschaue und das, was er jetzt da macht, diesen Wechsel. Ich meine, da kannst du ja nur Beifall klatschen. Also
Alles
glaubst
richtig
du, die
gemacht.
ganze, ja doch, also du ziehst nach New York, du bist in dieser Franchise, in der du dich auskennst, seit 9 oder 10 Jahren dann in dem Sinne, kannst auf mittlerweile ganz okay Niveau in der Liga, die ja mit Lionel Messi da auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, deine Karriere ausklingen lassen und von daher wirklich den perfekten Abschied aus sich selbst bereitet und von daher in Summe ein verdienter Sieg. Und ich glaube, ganz wichtig auch, wie gesagt, war, dass man auch den BVB auch die 6 Punkte herausgespielt hat, also Vorsprung. Der Moment, der dich tatsächlich in die Pole Position bringt, rund um die Champions League Qualifikation, was das übergeordnete Ziel wahrscheinlich auch ist.
Richtig, genau. Gut, dann sind wir doch schon am Sonntag. Sonntagnachmittag sollen die Freiburger. Die Mannschaft jetzt 3 Wochen, 3 Siege und auf einmal nur, ich glaube, 2 Punkte sind es hinterm BVB auf Platz 6 wieder in Lauerstellung auf die Champions League Plätze.
Ja, langsam still und heimlich, würde ich sagen. Spielerisch sicherlich noch nicht das Freiburg, was man kennt. Aber jetzt auch gegen Köln Hausaufgaben gemacht. Ich glaube, erste Halbzeit leicht ausgeglichen. Vielleicht ein Tick die bessere Mannschaft und in der zweiten Halbzeit profitiert dann von der gelb-roten Karte von Chabot. Danach war Freiburg die klar bessere Mannschaft. Verdient 2-0 gewonnen.
Ja, und Fabi, um den FC, da müssen wir uns jetzt, wir sagen es ja schon seit Wochen, aber immer mehr Sorgen machen.
In vielerlei Hinsicht, weil es zum einen, glaube ich, auch, ja, wie gesagt, die Bottom 2, 3 Spiele waren letztendlich, wo das Spiel hinzukommt. Die Freiburger erst dann letztendlich wirklich ein Stück weit überlegen wurden, als sie dann in Überzahl spielen durften, folgerichtig dann natürlich auch Chance um Chance sich kreieren konnte, ja. Um am Ende das Spiel auch für sich zu entscheiden. Und wie gesagt, ich bin ehrlicherweise auch ein bisschen ratlos bei den Kölnern. Ich habe es ja letzte Woche schon mal auch angesprochen. Mir fehlt wirklich die Fantasie, wie diese Mannschaft Tore schießen will. Weil das sowas von dermaßen ungefährlich ist, in der Art und Weise, wie sie das Spiel von hinten aufbauen, wie wenig Tempo da im Spiel ist, diese Einfallslosigkeit, über Außen mit Flanken zu versuchen. Du hast aber niemanden vorne drin, der die Dinger letztendlich verwerten kann. Und ehrlicherweise, mit den Darmstädtern zusammen und Mainz sind das für mich jetzt im Moment die drei Mannschaften, die den Abstieg, den direkten Abstieg unter sich ausmachen werden, weil für mich relativ wenig spürbar irgendwo auch ein Glaube entstehen kann, wie man gefährlicher werden oder auch zum Torabschluss überhaupt kommen kann. Das kommt ja bei den Kölnern noch dazu.
Ja, erst im Derby haben sie die 3 Tore gemacht gegen Gladbach, ne? Und dann maximal, glaube ich, immer nur ein Tor geschossen. Also, und du hast die Flanken und so, die Spielweise nochmal angesprochen. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht kommt es im Fernseher auch einfach nur so rüber, dass die letzten 2 Jahre da auch mit deutlich mehr Zug nach vorne und deutlich mehr Tempo im Spiel war, ne? Ist einfach, was ich ja auch damals schon gesagt habe, mittlerweile auch alles zu ausrechenbar.
Ja, sie haben klar im Sommer natürlich auch ein bisschen Qualität verloren, aber das stimmt schon. Normalerweise muss diese Mannschaft in der Lage sein, Fußball zu spielen und auch einen besseren Tabellenplatz zu haben, aber sie können es im Moment nicht abrufen. Und meine Prognose ist ja, dass sie, also ich denke mal, das Spiel jetzt gegen Union Berlin am Mittwoch wird entscheidend sein für die Zukunft von Steffen Baumgart. Sollten sie verlieren, denke ich mal, wird Baumgart nicht mehr Trainer sein und Friedhelm Funkel wird die Mannschaft dann in der Rückrunde übernehmen.
Ah, guck mal einer an. Okay.
Und Baumgart wird dann neuer Trainer beim HSV.
Beim HSV?
Ja, Lieblingsclub von Steffen Baumgart.
Nee, das ist Union, oder? Also da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Dass der
wirklich?
Doch, ich glaube, ich habe mal, es war ein anderer Podcast, vielleicht war es sogar der Phrasenmäher tatsächlich, wo dann in dieser Doppelfolge, ist ja auch super authentisch und super Typ, und ich meine tatsächlich, dass sein Herzensclub Union ist, Sören. Wirklich, meine ich ernst.
Ach so.
Müsste ich mal nochmal versuchen rauszufinden. Aber ich meine, Union hat einen besonderen Platz bei ihm.
Okay. Ja, ich habe den HSV im Kopf, aber es kann natürlich auch sein, ja.
Klären wir auf bei der nächsten Folge am Samstag.
Oder aber der HSV macht sich da jetzt auch wieder unnötig ein Fass auf. Ne? Ich meine, jetzt am Wochenende auch gewonnen, stehen immer noch sehr gut da im Rennen um den Aufstieg und ja, macht sich da, glaube ich, wieder selber ein bisschen verrückt.
Aber ich glaube, wir können es jetzt schon auflösen. Ich habe einen Kicker-Artikel von 2018 gefunden und vor dem Spiel Paderborn gegen HSV sagt Steffen Baumgart, der HSV ist der Verein aus meiner Kindheit. Seit 1980 fiebere ich mit. Ich freue mich darauf, erstmals da an der Linie stehen zu dürfen. Ein besonderer Verein für mich.
Dann lassen wir uns mal überraschen, wie das Spiel dann am Mittwoch ist es dann, glaube ich, ausgeht und was dann in der Winterpause passiert. Ja, kommen wir zu der Mannschaft. Ja, es ist kaum noch in Worte zu fassen, deswegen würde ich sagen, lassen wir einfach mal die Zahlen bisher sprechen. 24 Spiele, 21 Siege, keins verloren. Auch jetzt am Wochenende wieder ein überragender Auftritt und ich glaube, die, ja, momentane Spielweise, die Erfolgsserie rechtfertigt auch ja, die höchsten Ambitionen, die Leverkusener dieses Jahr haben, Fabi. Sören.
Ja, gerne, Fabi.
Nee, ich bin parallel dabei, dein HSV
zu widerlegen. ja, ich glaube, erste Halbzeit ausgeglichen, gegen Frankfurt ein bisschen glücklich in Führung gegangen. Und in der zweiten Halbzeit ja, war es mal wieder ein super Fußball von Bayer Leverkusen. Die Mannschaft macht Spaß. Nach wie vor, Woche für Woche, sage ich das. Ich sehe im Moment keine Mannschaft. Vielleicht der VfL Bochum jetzt am Mittwoch, der diese Mannschaft schlagen kann.
Zweite Halbzeit ziemlich erdrückend. Die Frankfurter, glaube ich, erst in der ja kurz vor dem Schlusspfiff mal eine Chance gehabt. Ansonsten wirklich nur in Richtung Frankfurter Tor, das 1-0 hast du gerade angesprochen, Sören. Kevin Trapp hat ja hinterher gesagt, ja, den Schuss nimmt er auf seine Kappe, muss er halten, den Schuss von Boniface. Ja, und dann spielen die Leverkusener sich da wieder richtig schön in den Rausch. Herr Carsten hatte mir abends noch geschrieben, Einzige, was man da kritisieren kann, ist wirklich die Chancenverwertung. Haben ja da einiges liegen lassen und auch mit dem einen oder anderen Pfostenschuss Pech gehabt. Aber auch in Florian Würz, ne, der strotzt so vor Selbstvertrauen, sonst macht er nicht das 3-0 da über Kevin Trapp mit einem traumhaften Heber. Ne? Also überragend momentan.
Ja. Also ich kann nur vermuten, dass die Frankfurter ihr komplettes Pulver in der Woche zuvor verschossen haben, indem sie die Bayern in Grund und Boden gespielt haben und dann ja, so einen Auftritt hinlegen, wo am Ende letztendlich jeder bei der Eintracht froh sein kann, dass das Ergebnis nicht höher ausgefallen ist. Gleichzeitig natürlich die Leverkusener ja, sensationell letztendlich die Hinrunde bestreiten. Ich gehe mal davon aus, dass am Mittwoch letztendlich tatsächlich die Hinrunde fast, der 17. Spieltag fehlt ja, aber ohne Niederlage letztendlich gestaltet wird und da muss man wirklich den Hut vorziehen. Also da gibt es keine zwei Meinungen, damit manövrierst du dich natürlich auch in eine ja, Favoritenposition. Klar, die Bayern dicht auf den Fersen und sie ihr Nachholspiel gewinnen mit einem Punkt hinten dran. Von daher können wir uns echt richtig drauf freuen, was nach der Winterpause ja, vor allem an der Tabellenspitze letztendlich vonstatten geht.
So, Fabi, dein
Ja.
Auftritt.
Steffen Baumgart in einem Interview mit RBB, einfach wieder in Berlin zu sein. Und ja, die alte Försterei ist natürlich immer ein Erlebnis. Nicht, weil ich da in der Nähe lebe und einen emotionalen Bezug habe, sondern weil da immer eine geile Stimmung ist. Weil ich aus meiner Sicht die schönste Fußballerzeit bei Union hatte, obwohl ich nur 2 Jahre da gespielt habe, war das für mich die prägendste Phase, die ich in meinen 14 Jahren als Fußballprofi hatte. Das habe ich immer betont und das hat viel mit Union selbst zu tun. Der Verein ist einfach schnell zur Familie geworden. Viele Leute, die ich damals kennengelernt habe, kenne ich heute noch. Sie arbeiten noch im Verein und wir sind weiterhin miteinander verbunden. Das hat sich damals so ergeben. Ich lebe auch nach wie vor in Köpenick, zumindest wenn ich nicht in Köln wohne und werde meinen Lebensmittelpunkt wohl auch nicht mehr aus Köpenick wegbewegen. Und ich könnte jetzt noch so weitermachen und auf jeden Fall, anscheinend ist er, wie sagt man,
Ja, ja.
sein Herz doppelt vergeben.
Zwei Herzen in einer Brust.
Man nennt das auch Polyamorie.
Ja, das Thema müssen wir jetzt nicht noch weiter vertiefen. Fabi, deine Gesprächszeit nähert sich dem Ende. Du hast jetzt schon viel verschossen, aber
Ja.
für die Bayern hast du auch bestimmt noch ein paar Minuten und ein paar Sätze über. Ein
Ein paar
hochverdienter,
Minuten.
beeindrucksvoller Sieg gegen den VfB, Machtverhältnisse im Süden wieder hergestellt. Du hast es so angekündigt, wir hatten die Woche gesprochen und so kam es dann am Ende auch.
Ja, das haben wahrscheinlich nicht viele damit gerechnet, dass es so ein deutliches Ergebnis wird. Tatsächlich muss ich sagen, klar fällt es natürlich leicht nach dem frühen Tor von Harry Kane in der zweiten Minute. Ändert natürlich, glaube ich, auch so ein Stück weit den kompletten Spielverlauf oder den Ansatz, den die Stuttgarter hatten. Man muss aber auch sagen, was mir besonders gut gefiel, war die Art und Weise, wie man in der Defensive agiert hat. Dieses sehr, sehr aggressive im positiven Sinne. Die Zweikämpfe, wie man sie geführt hat, den Stuttgartern kaum Raum oder Luft gegeben hat, um überhaupt nur ansatzweise gefährlich zu werden. Und auf der anderen Seite die Art und Weise, wie man dann auch nach vorne gespielt hat, sich immer wieder auch mit Ruhe, Geduld, dann aber auch mal mit sehr, sehr schnellen Umschaltspiel auch Chancen erarbeitet hat. Das war über 90 Minuten hinweg wirklich ein extrem starker Auftritt, wo die Stuttgarter, und so muss man das glaube ich auch sagen, einfach nichts zu melden hatten in der Allianz Arena.
Ja, und so
Und
ein.
glücklich sein konnten, dass sie nicht weitaus höher verloren haben.
Ja, und Hoeneß wurde ein bisschen von Thomas Tuchel ausgecoacht, Jörn.
Boah, ja,
Wenn man so
weiß ich nicht. Ich
auf den
glaube.
Ballbesitz schaut.
Ja, ich glaube, die Bayern haben es gut gemacht. Sie haben Stuttgart den Ball überlassen in Zonen, wo es nicht gefährlich wurde oder werden konnte. Aber ich glaube, die Qualität hat sich dann am Ende durchgesetzt. War wirklich ein super Auftritt. Man hat nicht gesehen, dass ein Jo Kimmich oder ein Leon Goretzka gefehlt haben. Pavlovic, glaube ich, hat ein überragendes Spiel gemacht. Guerreiro, ich weiß nicht, ob er im BVB-Trikot so viele Kilometer abgerissen hat in seiner ganzen Zeit in Dortmund wie jetzt in dem Spiel. Das war auch ein super Auftritt. Ja, ich glaube, der VfB hatte keine Chance. Gleichzeitig, glaube ich, braucht man da jetzt auch nicht viel Schlechtes drüber sagen. Der VfB spielt eine super Saison, hat jetzt am Mittwoch nochmal die Chance zu Hause und im Flutlicht, unterm Flutlicht, einfach eine ja, überragende, bisher eine überragende Saison zu krönen. Und dass du in München verlieren kannst, okay. Aber das sollte jetzt nicht die Leistung der Stuttgarter schmälern.
Denke ich auch. Ja, gut.
Also sind wir schon am Ende, oder wie?
Das ist jedenfalls schon so gut wie durch. Das ging ja heute.
Mann, Moment.
Aber Gott sei Dank, ich denke mal, wenn die Folge, die meisten werden jetzt wahrscheinlich schon ja, sich auf den 16. Spieltag freuen. Folge kommt dann am Dienstag raus und dann geht es am Dienstag dann direkt weiter. Aber heute am Montag war noch Champions League Auslosung, Fabi. Bist du mit den Losen zufrieden?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Also aus Bayern-Fansicht überhaupt nicht, weil ich Lazio Rom finde ich eine Mannschaft. Klar, du hast eine große Chance weiterzukommen, aber ich mag die Fanszene von Lazio Rom überhaupt nicht. Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, weil die ja sehr ultra-rechts ist. Ich finde auch tatsächlich für die deutschen Vereine, das hat man jetzt die letzten ja, 12, 18 Monate war es für keine deutsche Mannschaft angenehm, nach Italien zu reisen. Sei es bei der Einreise, die verweigert wurde für deutsche Fans. Die Art und Weise, wie man dann auch ja, vor Ort letztendlich schikaniert wurde. Also für die Fans das schlechteste aller möglichen Lose. Sportlich gesehen, glaube ich, mit das Einfachste, glaube ich, wenn man der Form nachgeht, der anderen Möglichkeiten. Ich weiß nicht, seht ihr das anders, oder?
Also ich finde,
Nein.
der BVB, denke ich, sollte in
Wir
Eindhoven.
reden jetzt immer noch über Bayern.
Achso, wir sind noch bei Bayern, okay. Wenn es die am Anfang ausgesucht hättest, hättest du wahrscheinlich zwischen Lazio und, wen hatten wir dann noch zur Auswahl? Vielleicht Real Sociedad. Nee, doch, nee. Wer war noch?
Ja. Porto,
Nee. Porto noch?
Sociedad.
Ja.
Nee, Sociedad,
Nee, die
ich
waren
meine,
ja
es kommt ein
Erster.
erster durch.
Ja.
Ja.
Porto noch
Ja.
genommen oder so. Und kannst ja am Ende froh sein, dass du nicht Paris bekommen hast. Vielleicht,
Ich
ne?
glaube, dass Paris vielleicht sogar noch ein dankbares Los auch irgendwo gewesen wäre, in dem Sinne, dass es ein Spiel ist. Ich sage jetzt einfach nur, was ich denke. Wenn du gegen Paris ausscheidest, dann kann man natürlich, wenn man jetzt die Art und Weise dann in Betracht zieht, also wenn du jetzt 2x5-0 verlierst, wenn du aber knapp ausscheidest, dann bist du vom Namen her und von der Mannschaft besetzt mit Mbappé gegen eine Top-Mannschaft ausgeschieden. Und ich glaube, dann sind die Schreie danach nicht so laut, als wenn du gegen beispielsweise Lazio Rom rausfliegst. Zudem hätte ich bei Paris, glaube ich, noch den Vorteil gesehen, dass die Spieler zu 100% wissen, gegen wen sie spielen und ein Stück weit die Motivation an dem Abend auch. Bevor jetzt einer sagt, Champions League Achtelfinale muss man, ja, gebe ich euch recht. Aber ich meine damit, ich glaube, die Sinne sind automatisch ein bisschen mehr geschärft, als wenn du gegen einen vermeintlichen Underdog ins Spiel gehst. Und meine Begründung Lazio Rom war letztendlich aus Fansicht. Wie gesagt, ich finde diese ultrarechte Fangruppierung oder Fanszene von Lazio Rom einfach beschissen, um es mal so auszudrücken. Die Art und Weise für deutsche Fußballfans nach Italien zu reisen, ist eben auch leider Gottes nicht wirklich attraktiv. Und deswegen finde ich das Los nicht so cool, sportlich gesehen, aber schon. Das war meine Meinung.
Gut, so an der BVB hat Eindhoven bekommen, auch eine Pflichtaufgabe.
Stand jetzt würde ich sogar sagen, dass Eindhoven Favorit ist, weil ich glaube, die spielen im Moment eine richtig gute Saison. Aber klar, als deutsche Mannschaft musst du gegen einen niederländischen Club gewinnen. Aber bis Februar ist noch ein langer Weg. Kann auch viel passieren. Aber klar, das ist eine Aufgabe, die du lösen musst.
Ganz aktuell, du sagst es im Februar, bis dahin kann nur einiges passieren. Gerade die Push-Nachricht, Spieleraufstand gegen Terzic nach dem VfB-Spiel. Also werden, glaube ich, jetzt unruhige Tage bei der Borussia werden. Ich
Darf
will
ich zu
ein.
dem Los auch noch was sagen?
Selbstverständlich.
Also ich gebe Sören natürlich recht, als deutsche Mannschaft musst du gegen eine holländische Mannschaft weiterkommen, aber PSV spielt eine unglaublich gute Saison in Holland, ist dort unangefochten Tabellenführer und ich fand auch die ganze Gruppenphase hinweg wirklich einen sehr guten Eindruck hinterlassen, zumal mit Peter Bosz, ein Trainer, den ich nach wie vor, wo ich finde, dass der zu schlecht wegkommt in Deutschland, nach seinen Stationen in Dortmund und Leverkusen. Das ist auch ein ganz schönes Brett, was du da bohren darfst. Aber klar, am Ende des Tages musst du als deutsches Top-Team natürlich gegen die niederländische Mannschaft weiterkommen. Würde es aber auch unterstreichen, Sören, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Dürften auf jeden Fall ziemlich offensiv geführte Spiele werden zwischen den beiden Mannschaften. Und so das Spiel, was eigentlich am meisten ins Auge springt, ist, glaube ich, Inter gegen Atletico, denke ich mal, ne?
Oh ja.
Da wird es, glaube ich, ziemlich gut zur Sache gehen. Und ja, was haben wir sonst noch? Neapel-Barca ist, glaube ich, auch kein wirklicher Favorit. Aber ansonsten, ja, City-Kopenhagen sollte, glaube ich, auch eine klare Geschichte sein. Bayern hat sich da auch schwer getan in Kopenhagen, Fabi. Aber es gilt das Gleiche wie für Bayern bei Lazio, ne? Wenn du weiterkommen willst, dann solltest du solche Gegner aus dem Weg räumen.
Ja, ich würde es auch wieder anders sagen, aber ich möchte heute nicht der Klugscheißer sein,
Nein,
aber
nein, um Gottes Willen, aber.
also das einfach so abzutun, glaube ich nicht, weil ich glaube, dass es vor 2 Jahren auch so war, dass sich City extrem schwer getan hat in Kopenhagen während der Gruppenphase. Man hat es jetzt auch in der Gruppenphase bei Bayern gesehen, dass die Top-Teams sich ebenfalls sehr schwer tun. Du stehst zu Recht auch im Achtelfinale durch die Leistungen, die Kopenhagen gebracht hat. Und dann sind wir nämlich beim springenden Punkt, was bei City im Moment natürlich vielleicht nur eine Momentaufnahme ist, aber über Wochen hinweg eben auch in der Premier League nicht schaffen, dreifach zu punkten. Du gibst Spiele aus der Hand, dir fehlt Kevin De Bruyne an allen Ecken und Enden meines Erachtens, wenn du dir die Spiele anschaust.
Haaland
Und
jetzt noch verletzt.
Haaland verletzt, zum Teil natürlich auch mit Alvarez auf der 10, was mir überhaupt nicht gefällt, aber mangels Alternativen. Du hast auf den Außenpositionen Spieler, die mit Grealish beispielsweise, die nicht so dieses Tempo mitbringen, was City eigentlich ausgezeichnet hat in den ja vor allem letzte Saison. Also ich finde, natürlich werden sie sich sehr wahrscheinlich durchsetzen, aber es ist, denke ich, jetzt kein Spiel, wo du im Vorbeigehen einfach mal Kopenhagen rausschmeißt, wenn ich es mal so sagen darf.
Okay. Gut, und das vermeintlich leichteste Los bei den deutschen Mannschaften, sondern hat eigentlich RB mit Real Madrid gezogen.
Ja, sie haben nichts zu verlieren. Ich glaube, da rechnet jeder damit, dass Real sich durchsetzt. Ja, ich muss auch sagen, also ich sehe Real kleine Favoritenrolle. Sie haben diese besondere Champions League-Mentalität, die Madrilen, und von daher sicherlich auch ein Kandidat auf den Titel. Ja, Leipzig kann die Chance nutzen. Sie haben nichts zu verlieren. Wenn nach dem Achtelfinale sagst, es war klar, dass du gegen Madrid verlierst oder nicht weiterkommst, ja, ist halt so. Aber die Chance ist da. Und du musst natürlich im Heimspiel dann gut vorlegen. Vielleicht ist eine Überraschung möglich.
So, bevor wir zum Gewinner des Spieltages kommen, Fabi Sören, eine letzte Sache noch. Nur ein Ja oder Nein kam heute in der Presse auf. Toni Kroos, Nationalmannschaft nächstes Jahr, mit dabei oder nicht? Nur ganz kurz. Da wird ja jetzt wieder ein Riesenfass aufgemacht und zig Leute gehört.
Bitte nicht, bitte nicht.
Okay.
Nein.
Okay, perfekt. Gut, dann sind wir alle drei, was das angeht, auf jeden Fall einer Meinung. Auch wenn Julian Nagelsmann ihm da ja so ein bisschen das Türchen geöffnet hat. So, Gewinner des Spieltages für heute oder für den letzten Spieltag, Fabi, Harry Kane.
Asano, weil er der einzige Fußballer ist, der während der 90 Minuten Schokolade essen kann und danach beflügelt sogar noch zum Torschützen reicht.
Aber hat wohl nicht geschmeckt, hat er hinterher gesagt, ne?
Ja. Echt, hat er
Ja,
gesagt?
hat er gesagt. Okay.
Ja, ach so. Eigentlich war das mein Gewinner des Spieltags.
Okay.
Nein, es war Forsberg, wenn er sich nach 9 Jahren als Legende verabschiedet.
Okay.
Legende.
Legende. Und bei dir, Sören?
Und bei für
dir
mich
so?
ganz einfach, ganz einfach. Ich habe an diesem Wochenende mal wieder den besten Torwart der Liga gesehen im Ruhrstadion. Für mich Gewinner des Spieltags Manuel Riemann. Wer den Assist gesehen hast,
Ja.
hat auf Takuma Asano überragend am Ball einfach der beste Torwart, den wir in der Liga haben. Ganz klar Manuel Riemann.
Auch da kann ich auch noch was dazu sagen. Darf ich was dazu sagen? Also, wenn es um dieses Thema geht. Also, ich bin ja froh, als Bayern-Fan die Zeit auch bewusst miterlebt zu haben, als Oliver Kahn im Tor stand. Der ja dafür bekannt war, dass er keinen Ball, wenn er den am Fuß hatte, zum Mitspieler brachte. Manuel Neuer entwickelt auch langsam so ein Oliver Kahn-Gen. Ist dir das gestern auch aufgefallen, Tobi, bei dem Spiel?
Ist so eine Streuung drin, oder wie sagt man, ne?
Ja, dass die wenigsten Bälle eigentlich dahin gehen, wo sie eigentlich hingehen sollen.
Ja, richtig,
Und
genau.
das Gute ist, dass man seit Oliver Kahn eigentlich gewohnt ist, dass das gar nicht zwangsläufig der Fall sein muss, solange er mit den Händen gut arbeiten kann.
Ja, das stimmt, das stimmt. Mein Gewinner des Spieltages, auch wenn es kein schönes Spiel war, sind die Heidenheimer. Zwei Spiele am Stück jetzt gewonnen. Hätten sie sich wahrscheinlich am Anfang der Saison bis zur Winterpause auch nicht ausgerechnet, dass sie ja überm Strich stehen und dann auch mit einem guten Puffer. Also ich denke, ich habe es ja am Anfang der Saison schon so ein bisschen ja auch schon gesagt. Ich glaube nicht, dass die Heidenheimer was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Und ja, ich fühle mich da Stand jetzt zumindest bestätigt.
Unglaublich, der Tobi hatte einmal recht in seiner.
Da muss ich jetzt auch drauf pochen, hör mal. So, und nächste Woche, da haben wir dann ein kleines, ja, Bonbonchen für
diese
euch.
Diese Woche.
Genau, ja, in dieser Woche, pünktlich zu Weihnachten, wie im letzten Jahr auch, werden wir eine Weihnachtsfolge für den 24. raushauen, Fabi, denn das Hauptproblem an Weihnachten ist ja meistens,
dass wir beide vormittags noch einen Kaffee trinken gehen, oder?
Ja, das ist ja kein Problem, das ist eine schöne Nebensache. Nein, das Problem ist ja meistens, dass dann keine Podcasts mehr rausgebracht werden oder schon gehört wurden. Deswegen werden wir es am 24. online stellen. Dann habt ihr noch was, bis es zu Kaffee und Kuchen oder zur Familie geht, noch was zum Hören.
Ja, zwingt eure Familien mitzuhören.
Ja, alle zu liken bei Spotify, nicht zu
vergessen. Sören hat nämlich auch versprochen, dass er eine kleine Weihnachtsgeschichte vorträgt zum Anfang des Podcasts als Einleitung und Intro. Von daher könnt ihr euch darauf freuen.
Genau.
Kein Problem.
Und unsere Elf der Hinrunde werden wir, denke ich mal, auch noch zusammengestellt bekommen. Ne?
Oh, dann muss ich mir ab Mittwoch Gedanken
machen. Da hast du jetzt ein bisschen was zu tun.
Boah.
Also ich würde mal spekulieren, dass wir, glaube ich, mindestens 3 bis 4 Spieler jeder gleich haben in der Mannschaft. Würde ich jetzt mal so ganz grob schon mal...
Das glaube ich nicht, weil der Sören immer mit seinen Teams aus Platz 15 bis 18
eine Top-11 macht.
Komischen Dingern da um die Ecke kommt. Aber das Gute ist, wenn es um die Bundesliga geht, da kann man nachgucken, ob es die Spieler auch wirklich gibt. Es ist nicht so wie bei der WM, dass er irgendjemanden aus Saudi-Arabien plötzlich auspackt. Oder wie Katar, oder? Ist ja auch egal.
Ist immer noch nicht aufgelöst, hör mal, wo der herkommt.
Saudi-Arabien und diesen Spieler gibt es natürlich noch.
Ja, aber immer du hast noch. Immer noch nicht verraten, wo der spielt. Das ist ja das.
In also Saudi-Arabien
auf jeden Fall. Ja, in Saudi-Arabien, dass es da einen Spieler gibt, der auch Mohammed heißt, mag ja sein, das glaube ich dir, aber...
Der Verein geht das in 2 Jahren irgendwie an den Start noch. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Gut, in diesem Sinne...
Das ist ja auch eine ziemlich... Ja. Enge Liga, wie man ja hin und wieder mal so beim Durchscrollen sieht. Und zu meinem Erschrecken habe ich letztens festgestellt, dass die Spiele mittlerweile auch auf der Zone laufen. Ne?
Das stimmt, ja. Ja. Deswegen kam da wahrscheinlich auch die Preiserhöhung zustande. Gut, machen wir ja. Die Folge zu für heute. Wir hören uns ja dann an Weihnachten. Eine schöne Woche.
Habt eine schöne Weihnachtswoche und bis Weihnachten.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.